Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Ghost Kid und ihr hört Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de.
Nach der Folge ist vor der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Pommesgabel, dem powermetal.de Podcast. Und erneut bin ich nicht alleine hier im virtuellen Raum, das wäre auch recht langweilig, sondern darf auch meine liebe Kollegin, die Pia, begrüßen. Hi Pia.
Hallo.
Zunächst möchten wir euch ein ganz großes Dankeschön für das Feedback der ersten Folgen aussprechen. Das hat uns enorm gefreut, wie so der Startschuss von Pommesgabel von euch aufgenommen wurde. Wir freuen uns natürlich dann auch künftig, mit euch in Kontakt zu treten, das eine oder andere Feedback zu bekommen und so mit euch auch über unsere Folgen und Themen zu sprechen. Und wo wir schon beim Stichwort angekommen sind, wir sind auch nicht alleine. Denn wir haben einen sehr, sehr netten Gast bei uns, den ihr schon im Intro gehört habt, und es handelt sich dabei um niemand Geringeren als um Sushi, dem ehemaligen Frontmann der Band Eskimo Callboy, der jetzt mit seiner neuen Band Ghost Kid am Start ist. Vielen lieben Dank, dass du da bist, Sushi.
Ja, ich habe zu danken. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja. Ja, herzlich willkommen und liebe Pia, magst du übernehmen?
Ja, sehr gern. Sushi, dein Debütalbum, das auch nach der Band oder nach deinem neuen Projekt Ghost Kid benannt wurde, kam jetzt am vergangenen Freitag raus, also am 13. November. Wie waren denn die Reaktionen bisher?
Also bisher ist alles super gut verlaufen, also auch was so Reviews angeht und so weiter. Die Resonanz der Leute, also alles top. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so mit gerechnet, weil wenn du diesmal alles selber machst und auch für alles selber verantwortlich bist, dann neigt man ja auch dazu, alles so ein bisschen, ja, also da irgendwie kein Ende zu finden. Und vor allen Dingen, was so den Selbstzweifel an einigen Stellen angeht. Also man dreht da total am Rad. Von daher bin ich sehr, sehr froh, wie, ja, im Prinzip, wieso das die Resonanz insgesamt ist. Also bin da sehr, sehr dankbar vor allen Dingen auch.
Du hast ja gleich am Freitagabend bei Twitch einen Livestream.
Oh Gott, du hast es nicht gesehen, oder?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Alter. Ich habe die Ankündigung bei Instagram gesehen.
Ja, die war ja schon schrecklich. Okay.
Wie war das denn?
Chaotisch. Es war komplett chaotisch. Das war auch mehr so eine Spontanidee. Also das war irgendwie, okay, gut, was kann man denn jetzt noch Schönes machen? Das war immer, also ich habe mir das schon so ein bisschen so mal so vorbereitet, so dass ich das irgendwie machen möchte. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ja Twitch nicht einfach nur Kamera an und los, sondern du musst da ja wirklich so einiges vorbereiten. Hab dann mein Freundin Alex, den Parabelritter, angerufen, hab gesagt, ich muss in 3 Stunden Twitch machen, wie geht denn das? Und dann hat er mir da versucht, das so irgendwie so zu erklären. Ich bin dann bis zu dem Punkt gekommen, dass ich eine Chatbox installieren konnte und irgendwie ein Bild von mir da reinmachen konnte. Das war dann aber auch alles. Ich hatte da so ein paar Verlosungen geplant, die hätte man natürlich auch mit so einem Tool machen können, habe ich dann nicht gemacht.
Hast du es auf Zettel geschrieben und?
Nee, noch viel schlimmer, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall, meine Kamera, mit der ich es eigentlich machen wollte, hat dann auch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und naja, in 3 Stunden kannst du halt nicht so einen vernünftigen Twitch-Channel da aufbauen, wenn du nicht weißt, wie es geht. Egal, ich habe es dann so ganz oldschool gemacht und die Verlosungen teilweise, die haben so stattgefunden, dass mich irgendwann mal ein besoffener Gitarrist Danny mit einer Zigarre im Mund angerufen hatte, mit meinem alten Schlagzeuger, dem David, die sich Vollgas die Kante gegeben haben. Und das habe ich dann zum Beispiel spontan für die Verlosung benutzt, dass die einfach in den Stream gehen sollten und sich da mal Leute aussuchen sollten.
Ah, okay.
Ich habe die natürlich auch nicht dazu geschaltet, sondern ich habe mein Handy mit FaceTime in meine Webcam gehalten. Das war so sehr, sehr spektakulär, chaotisch und unprofessionell. Aber egal, irgendwie muss man ja auch mal anfangen.
Aber das war eine Erfahrung, die du durchaus noch mal machen wollen würdest.
Wenn es besser vorbereitet ist, ja, weil das war so ein bisschen Fahrradfahren mit 6 Stützrädern irgendwie. Und die sind alle weggeknickt. Es war echt also ich hätte es mir, glaube ich, nicht angeguckt, aber scheinbar war es irgendwie ganz witzig und ja.
Wie fühlt es sich denn wirklich an, so sein eigenes Projekt komplett losgelöst von anderen Menschen dann ja zu betrachten oder an der Öffentlichkeit zu sehen?
Na, wie gesagt, ich glaube, das ist das Schlimmste und Geilste, was du überhaupt machen kannst. Also es war wirklich so eine Achterbahnfahrt. Du musst ja auch alles immer absegnen, ne? Und gerade in der Zeit, wo es dann um Mixing und Mastering und sowas ging, so meine, sag ich mal, Referenzabhöre, das ist immer meine Anlage im Auto. Und teilweise bin ich dann um 2 Uhr morgens in mein Auto gesprungen, durch die Gegend gefahren und dachte mir nur, oh Gott, das klingt ja total scheiße. Jetzt muss ich erstmal was hören, was ich mag. Also so von der handwerklichen Seite, was so Mix angeht. Hab das angemacht und das klang noch viel beschissener. Also es war so, ich hatte diverse Abende, wo ich einfach keine Musik mehr hören konnte, weil ich bin da so tief drin gewesen und natürlich versuchst du es so perfekt wie möglich zu machen und du findest kein Ende und das sind schon einige Höhen und Tiefen, wo man da so durchgeht irgendwie. Also es war schon ein sehr, sehr intensiver Prozess.
Hast du dir denn Reaction-Videos angeguckt zu den, also du hast ja viele Videos vorher schon released und da gab es ja ein paar.
Ja, das auf jeden Fall. Also die gucke ich mir auch immer sehr, sehr gerne an, weil es halt lustig ist oder einfach cool zu sehen, wie Leute das aufnehmen, was du da gemacht hast. Weil wie gesagt, wenn du so selber in diesem Prozess drinsteckst, da fällt dir jede komische Stelle an dem Song auf. Und natürlich, wenn das jemand so hört, der kriegt das ja gar nicht mit. Ne? Und ich glaube, das ist einfach schön mal zu sehen, was man da eigentlich geschafft hat. Diesen Punkt, dass man da zufrieden ist, der wird sowieso wahrscheinlich niemals kommen, ne? Aber deshalb ist das ganz schön, weil das einfach so ein bisschen, ich sag mal, das auf das Wesentliche reduziert, ne? Und da waren ja einige auch sehr, sehr begeistert und haben das auch schön zur Schau gestellt. Also von daher, ja, freut mich das natürlich. Ich finde es auch immer geil, dass Leute da wirklich auch Zeit investieren und es mittlerweile so eine Art von Support da draußen gibt. Also macht schon Spaß.
Ja, und da kam ja auch tatsächlich viel. Also viele Cover auch schon von den Songs, die schon im Vorfeld veröffentlicht waren. Mhm. Und ganz, ganz viele Sachen habe ich da auf Instagram zum Beispiel gesehen.
Ja, ein paar gab es da.
Du hast, ich sage jetzt mal, 4,5 Videos rausgebracht. Zu This Is Not Hollywood gab es ja 2 Versionen. Mhm. Gibt es oder wird es zu einem anderen Song auch noch ein Video geben?
Das ist gerade noch so ein bisschen unklar, aber geplant ist es eigentlich. Ja, also das ist noch zu dem Crown, wo der Miller auch als Feature drauf ist, dass da noch ein Video gedreht wird. Nur wann wir das jetzt machen und wann das kommt, weiß ich noch nicht so genau.
Es gibt ja irgendwie so ein Visualizer-Video dazu, ne? Mhm.
Das habe ich ganz schnell nochmal eben zusammengeschnippelt.
Ich möchte auch gerne ein bisschen auf die Videos eingehen. Erstmal auf You and I. Da sieht man mehrere Origami-Kraniche, ebenso auch auf dem Cover von der Single. Ich gucke gerade die Serie Prison Break, in der auch sehr viele Origami-Kraniche vorkommen.
Ist das so?
Gibt es da eine Parallele?
Zu Prison Break? Ich habe die doch auch gesehen. Warum sind mir diese Origami-Vögel nie aufgefallen?
Also die haben die Bedeutung, dass der große Bruder immer nachts nach Hause kommt oder nachts los muss. Ich weiß es nicht mehr genau. Und er stellt dann dem kleinen Bruder immer einen Origami-Kranich hin, damit er weiß, dass sein Bruder an ihn denkt und für ihn da ist. Das ist so die Bedeutung dahinter. Ist das in dem Video auch die Bedeutung, also in deinem?
Nein, nicht zwangsläufig. Also ich sag mal so, dieser Origami-Kranich ist auch das einzige Origami-Ding, was ich selber falten kann, muss ich dazu sagen. Der kann auch mit den Flügeln schlagen. Haben wir jetzt im Video nicht gezeigt, aber egal. Nee, ich finde im Prinzip so dieser Kranich oder sowas ist irgendwie so ein, ich sag mal, in dem Video ist es quasi so eine Art so ein Schlüsselsymbol, ein bisschen im Hinblick auf so die Hoffnung. Also die Thematik ist ja sowieso relativ persönlich in diesem Video. Ich sag mal so die symbolische Ebene dabei. Also diese Person, das ist im Prinzip, die ist in einer Art Wachkoma und kann halt nichts anderes mehr, außer diese Vögel zu falten. Ne? Was, wie schon gesagt, symbolisch eigentlich in diesem Video so ein bisschen so diese Hoffnung repräsentieren soll. Und das ist manchmal so das Einzige, was bleibt. Und deshalb diese Symbolik mit dem Origami-Vogel.
Das Video habt ihr ja auch ziemlich schnell produziert, oder? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich bei Instagram gesehen habe, so ein paar Ausschnitte, wo du dann gesagt hast, hey, wir produzieren das gerade. Und es war wenige Tage später veröffentlicht.
Wir haben vorher schon die Performance abgedreht, ich glaube 3 Wochen vorher. Und dann haben wir nochmal die Storyline dazu gedreht an einem Tag. Ja, also im Prinzip war die meiste Arbeit im Vorfeld schon getan. Und wir mussten eigentlich dann nur noch die ganze Storyline da hinzufügen. Von daher ging das da etwas schneller.
Ich habe mir auch das Video zu Supernova häufiger angeguckt und ich habe das Rubber Chicken nicht gefunden. Wo ist es?
Es liegt auf dem Schreibtisch, relativ offensichtlich. Aber das
echt?
Ich glaube, das funktioniert so ein bisschen nach diesem Prinzip. Es gibt ja dieses Video, wo diverse Leute in einem Kino sitzen und da läuft so ein Affe durchs Bild und keiner sieht diesen Affen. Mhm. Ja, also ich glaube, man fokussiert sich bei dem Video auf alles andere, aber nicht auf das, was irgendwie so am Rande passiert. Ich glaube, deshalb findet man es nicht direkt.
Okay, auf dem Schreibtisch. Vielleicht suche ich nochmal. Wie viele Leute haben es gefunden?
Viele. Ich habe da ja tatsächlich so eine Competition draus gebaut, weil ich es so traurig fand, dass das keiner gesehen hat. Das war nämlich so dieses Ding, oh, das findet bestimmt jeder und dann erzählt er es allen anderen. Und es ist total lustig, weil das Video super düster ist. Und dann ist da aber dieses Hühnchen drin und dann hat es keiner gefunden. Und deshalb so dieser Aufruf dazu nochmal, dass die Leute einfach nochmal suchen sollen, weil es hat mich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Du spielst in deinen Musikvideos ja viele unterschiedliche Rollen mit teilweise auch sehr aufwendigen Kostümen. Welches war denn deine Lieblingsrolle?
Schwer zu sagen. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, ich bin ja jetzt nicht der Schauspieler, ne? Es ist mehr so dieses Ding, dass ich als Ghost Kid halt diese verschiedenen Rollen repräsentiere und diese verschiedenen Geschichten erzähle oder erzählen muss, damit es für mich im Gesamtkonzept, sag ich jetzt mal, irgendwie Sinn ergibt. Aber was jetzt meine Lieblingsrolle war, kann ich gar nicht sagen. Ich könnte sagen, was die angenehmste Rolle war. Ich würde sagen, das war wirklich bei You and I, also wir haben es ja gedoubelt, damit wir später im Prinzip, dass ich mich da selber durchs Bild schieben kann. Ich würde sagen, die entspannteste Rolle war, als ich dann selber in dem Rollstuhl saß. Musste ich nicht viel machen. Unangenehm war definitiv Supernova. Also das war ziemlich unangenehmer Dreh.
Das ist dieser Raumanzug, ne?
Ja, dieser Raumanzug ist leider auch ein Hitzeschutzanzug gewesen. Und ich habe eine Stunde geschlafen, weil ich vorher diesen Raumanzug auch noch fertig gebaut habe, um dann damit einige Stunden später auch noch mit draufgeschminkter Glatze, was ja auch jetzt nicht so atmungsaktiv ist, bei 30 Grad auf der Bottropper Halde rumzurennen. Also es war relativ unangenehm. Und als ich das Ding dann endlich ausgezogen hatte, ging es dann ja weiter mit dieser Rednerpulsszene, wo ich dann eigentlich auch zum Ende hin immer mehr angemalt wurde. Und das war schon relativ eklig.
Und gab es irgendwas, wo du sagst, beim Fertigmachen oder als du dich dann gesehen hast, als du fertig gemacht warst, das sieht klasse aus oder das sieht krass aus oder damit hätte ich nicht gerechnet?
Das ist das größte Problem, weil ich habe die ganze Zeit ja diese blinden Kontaktlinsen drin, weil es im Prinzip so genau dieser Rolle entsprechen soll. Und ich sehe während der Drehs tatsächlich nichts. Also ich muss mir immer die Kontaktlinse an die Seite schieben, damit ich überhaupt mal kurz auf die Kamera gucken kann, ob das jetzt so passt. Ich kriege von den Drehs tatsächlich aktiv so gar nichts mit. Ich sehe da wenig. Ich sehe es dann immer im Nachhinein und sage, jo, cool, so sieht gut aus.
Du hast gerade gesagt, du hast ziemlich viel selbst gemacht. Und wenn man sich so die Abspänne auch von den Videos anguckt oder alles so, was bei Ghost Kid drumherum passiert, sieht das aus, als wenn ein sehr kleiner, sehr engagierter Kreis mit diesem Projekt sehr intensiv zugange ist. Ist das so, wie es auf mich wirkt, oder ist es anders?
Genau. Also letzten Endes arbeite ich eigentlich immer mit denselben Leuten zusammen. Diesmal ist jetzt der Timo Kral noch dazu gekommen, der jetzt die ganzen Special-Effekt-Sachen gemacht hat. Ganz, ganz viel im Hollywood, beim Supernova natürlich auch. Und der Mirko ist eigentlich schon ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir, mit dem ich auch schon mal eine Firma hatte, wo wir Musikvideos gedreht haben. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für mich, dass ich da halt mit Leuten auch zusammenarbeite, wo ich weiß, okay, die können meine Vision umsetzen oder beziehungsweise lassen mich meine Vision umsetzen. Also da hat sich einfach nach langen Jahren einfach herauskristallisiert, okay, das funktioniert mit denen halt super gut.
Ist doch bestimmt auch ein schönes Gefühl, wenn man von seinen eigenen Leuten so viel Support kriegt, von den Fans auch.
Ja, total. Ich meine, gut, manchmal muss man sich dann natürlich schon ein bisschen mehr erklären, was man da jetzt vorhat, aber das ist eben auch der große Vorteil, wenn du eben dieses Solo-Ding machst, weil am Ende des Tages muss ich natürlich selber happy sein, was noch viel, viel schwieriger ist, als ich gedacht hatte. Aber du hast halt auch einfach die Freiheit, selber so daran zu arbeiten und du weißt, desto mehr Arbeit du da reinsteckst, desto besser wird's am Ende. Von daher, da so die Kontrolle zu haben und einfach zielgerichteter arbeiten zu können, ist schon auch eine schöne Sache einfach.
Du hast gesagt, You and I ist schon ein sehr persönlicher Song. Gibt es noch einen anderen Song, bei dem du vielleicht auch zu dir selbst sprichst?
Also ich sag mal, die ganze Platte ist ja schon so eine kleine Reise durch meinen Kopf und thematisiert da ganz viel über, dass ich nachgedacht habe die letzte Zeit oder Situationen, in denen ich mich wieder gefunden habe. Eine Situation, wo ich zu mir selbst spreche, sind tatsächlich mehrere Songs.
Ich hatte bei Sharks das Gefühl.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es so thematisiert wurde. Aber es ist eigentlich ein Song, der mit diesem Abnabelungsprozess, sag ich mal, zusammenhängt, ne? Wo man sich eigentlich fragt, okay, warum bin ich in dieser Situation jetzt gerade? Warum mache ich eigentlich etwas, was ich gar nicht mehr machen möchte? Oder warum bin ich da jetzt, warum fällt es mir so schwer, da was loszulassen und einfach einen neuen Weg zu beschreiten? Und ja, im Prinzip geht's in Sharks um diesen Wandel, ne? Dass man einfach einfach neue Wege beschreitet und irgendwie versucht, an sich zu glauben und sich zusammenzureißen und damit es dann irgendwann vielleicht besser wird.
Als ich die Platte durchgehört habe, hatte ich aber, obwohl es teilweise ziemlich schwere Themen sind, hinterher so eine Art Motivationsboost. Also ich fühlte mich eher aufgebaut als runtergezogen, sage ich jetzt mal.
Das ist schön.
Sie ist sehr druckvoll, geht gut nach vorne und wie gesagt, sie pusht so ein bisschen auf.
Dankeschön.
Und das tut auch der Opener Fool,
ja,
der auch sehr abgefeiert wird. Hast du damit gerechnet, dass der Song so gut ankommt?
Tatsächlich nicht. Also das war so ein Song, wie schon gesagt, wenn du da in diesem Prozess drin bist und dann nur ein bisschen was anders ist oder ungewohnt klingt, was ja zwangsläufig der Fall ist, wenn du alles nochmal neu aufnimmst, dann ist immer so, oh, okay, irgendwie stört mich da und da jetzt noch was. Aber das ist eigentlich so genau das beste Beispiel dafür, wie betriebsblind man sein kann. Das ist schon ein fetter Song für mich immer gewesen so. Aber dass der jetzt wirklich so gut aufgenommen wird, hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte, das sind vielleicht andere Tracks, die da mehr in den Fokus rücken.
Okay, bei welchem hättest du es gedacht?
War schwierig. Also ich finde ja alle Songs super natürlich. Und ich meine, ich habe da ja auch viel dran gearbeitet in dem Sinne, dass sie dann so klingen, wie sie klingen sollen am Ende. Selbst wenn man da natürlich diese ganz Mini-Kleinigkeiten immer zu bemängeln hat. Also ich hätte, glaube ich, gedacht, dass Dirty zum Beispiel mehr in den Fokus rückt als Fool. Aber wie gesagt, also letzten Endes bedeutet mir jeder Song auf dieser Platte unglaublich viel. Von daher ist mir das eigentlich egal, welcher Song bei den Leuten gut ankommt. Also von daher, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen so, dass sich jeder so seinen Favoriten da rauspickt. Also es ist so sehr unterschiedlich von Person zu Person, welchen Song sie jetzt gerade gut finden auf der Platte.
Fool hat mich so ein bisschen an so den New Metal der 2000er Jahre erinnert, so ein bisschen Richtung Korn, auch ein bisschen Marilyn Manson mit drin oder Richtung Slipknot, also was so aus den USA rüberkam.
Ja, schon. Vielleicht. Ich meine, ich bin ja auch in dieser New Metal Zeit groß geworden. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir so relativ derselbe Jahrgang sind und das war ja diese gute alte New Metal Ära.
Genau.
Deshalb würde ich sagen, ihr wisst, woher der Einfluss kommt.
Definitiv. Und das Lustige war ja, es gab viele Leute, die zu der Zeit das irgendwie blöd fanden. Und heute werden die aber immer noch von teilweise denselben Leuten sehr abgefeiert. Das ist ganz lustig.
Ja, also ich muss sagen, ich hänge auch immer noch an dieser Zeit. Ne? Also wenn ich mir jetzt neue Sachen von Korn anhöre, ich war ein riesiger Korn-Fan. Habe, glaube ich, 3 Jahre nichts anderes gehört und bin nur in Korn-T-Shirts und Adidas-Jacken rumgelaufen. Ich muss sagen, also ich kann mit den neuen Sachen, also von Korn zum Beispiel jetzt auch nicht so viel anfangen. Slipknot ist so dasselbe. Also ich hänge da schon wirklich so ein bisschen in dieser Zeit fest, muss ich sagen.
Das kann ich verstehen. Ich habe vor 2,5 Jahren meinen 30. Geburtstag gefeiert und eine Playliste genau in dieser Zeit, Anfang 2000er Jahre, dann eben erstellt, wo dann Sachen wie Offspring, Sum 41, Korn, Marilyn Manson drauf war. Und ich hatte den kompletten Abend so einen absolut nostalgischen, ein total nostalgisches Feeling. Generell macht mir diese Musik einfach noch sehr viel Freude, die dann auch noch so 10, 15 Jahre später zu hören und ja einfach in Erinnerungen zu schwelgen.
Ja, total. Also ich glaube, das war auch so eine Zeit, zumindest war das so mal, ist das mein Empfinden, wo jede Band wirklich anders geklungen hat. Vielleicht, weil es halt auch damals eben noch viel, viel mehr Raum dafür gab. Ich glaube, das war jetzt insgesamt nicht so übersättigt. Jede Band, die da irgendwie so auf einmal da war, wie soll ich das sagen, hatte so ihren eigenen Sound. Also es gab sehr, sehr viele gute Bands und es hat sich ja auch da überschnitten. Also das war gar nicht so, okay, ich höre jetzt, was weiß ich, nicht New Metal oder mehr normalen Metal oder keine Ahnung. Es war alles irgendwie miteinander vereinbar. Also ich weiß, dass die ganzen Leute, die mit Deftones und Korn und Slipknot aufgewachsen sind, aber auch genauso Red Hot Chili Peppers gehört haben. Und ich glaube, das war einfach eine total geile Zeit für viele großartige Bands.
Es gab ja auch viel, viel weniger Auswahl, wenn man guckt.
Genau, ja.
Jetzt kann jeder was bei Spotify hochladen. Relativ easy und das Veröffentlichen von Musik ist einfacher geworden.
Jo, das stimmt. ist natürlich gut, weil viele Bands auch Gehör kriegen, die es vielleicht so nicht bekommen hätten. Aber im Umkehrschluss ist es natürlich auch alles ein bisschen übersättigt und man muss sich ganz schön was einfallen lassen, um da halt auch gehört zu werden. Also, aber ja, so ist es.
Kommen wir zu einem Thema, das Marcel sehr gefreut hat oder sehr freuen dürfte. Mille und Metalcore. Das passt auch überraschend großartig zusammen. Wie zufrieden ist er denn selbst mit dem Ergebnis? Hat er da schon mal was gesagt?
Der war total zufrieden. Also es ist ja so, es ist ja zustande gekommen, weil Creator in Berlin waren zum selben Zeitpunkt, wo ich auch da war. Und Mille und ich, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Der hat mich dann angerufen, ob ich nicht vorbeikommen möchte, weil sie gerade Core aufnehmen wollen. Da sind wir da hingegangen und ich war zur gleichen Zeit auch, wie gesagt, im Studio, habe an meiner Vorproduktion gearbeitet. Und habe ihn dann ganz spontan gefragt, wie sieht's aus? Hast du Bock? Sollen wir das mal ausprobieren? Und dann ist er vorbeigekommen und es war eigentlich so total zwanglos, ist aber dann wirklich sehr, sehr geil geworden und der war auch total begeistert. Und dann war halt direkt auch mit offenen Karten gespielt und haben gesagt, ja, wollen wir das jetzt mal so machen? Ja, oder das wollen wir so machen. Also von daher, der ist da auch, glaube ich, sehr happy mit.
Hörst du denn auch privat Thrash Metal oder in dem Fall Creator?
Ich finde ein paar Songs wirklich gut, aber ist jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so das, was ich mir jetzt privat geben würde. Ich kann sagen, dass da einige Songs auf jeden Fall fett sind. Ich bin ja eh so ein totaler Querbeet-Hörer. Also ich höre ja eigentlich nur so Sachen, die mir, ja, wie soll ich das sagen? Also das ist alles immer bunt gemischt bei mir. Zwischen Hip-Hop, Pop, bisschen Metal, Punkrock und was weiß ich nicht. Ist alles total querbeet.
Hören wir dich denn auch mal bei Creator?
Ich weiß nicht, vielleicht. Wenn der Mille Lust hat, dann sehr gerne natürlich. Also ich meine, warum nicht? Ne? Wäre ja auch mal Lust. Ich bin ja auch immer so ein Fan davon, wenn man relativ unkonventionelle Feature hat. Also es ist, wenn du jemanden hast, der auf einen Song performt, wo man den Künstler jetzt vielleicht gar nicht drauf vermuten würde. Und auf einmal entsteht aber irgendwie was total Frisches und Interessantes. Und ja, deshalb, warum nicht? Ich wüsste, glaube ich, nicht so richtig, was ich auf dem Creator-Track machen würde, aber ich würde es auf jeden Fall gerne mal probieren.
Da passt zumindest augenscheinlich auch der Markus von Heaven Shall Burn noch ein bisschen besser vielleicht zu Ghost Kid. Wie kam denn da die Zusammenarbeit mit Herrn Bischof zusammen?
Das war auch über einen persönlichen Draht, wie eigentlich bei allen Features auf der Platte. Also wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen eben über Eskimo und ich wollte auf jeden Fall ein Feature auf diesem Song haben und das war relativ naheliegend, weil ich es mir stimmlich halt gut vorstellen könnte und die Thematik halt auch irgendwie zu Heaven Shall Burn natürlich passt. Und ja, da habe ich den Alex angerufen, der ja im Prinzip alles bei HSB auch studiotechnisch macht und habe gesagt, sag mal, meinst du, der Molle wird das machen? Ich habe hier so einen Song, zeig ihm den noch mal. Ja, und dann haben sie gesagt, finden wir gut, machen wir. Also im Prinzip ist alles über so einen persönlichen Draht entstanden.
Gibt es denn noch einen Musiker oder eine Musikerin, mit dem du für einen zukünftigen Song gern zusammenarbeiten möchtest?
Auf jeden Fall Billie Eilish. Nein, ich meine, da gibt's ganz, ganz viele, wo ich mir das vorstellen könnte. Ich meine, man hat ja immer so seine Wunschvorstellungen, die sind natürlich meistens sehr utopisch, aber eigentlich kommt's für mich mehr darauf an, dass es den Song halt interessanter macht, ne? Also ich meine, es wäre wirklich total langweilig, wenn man jetzt Metal-Sänger XY, der im Prinzip genauso ansetzt oder genau dasselbe jetzt so macht, was ich machen würde, auf den Song packt. Ne? Deshalb, wenn es da irgendwas Unkonventionelles gibt, was mir über den Weg läuft und ich mir das vorstellen kann, dann machen wir das.
Du selbst bist ja auch als Gast bei einigen anderen Bands zu sehen, auch in deren Videos. Wenn jetzt eine Band da draußen sagt, hey, ich würde Sushi total gerne bei mir als Gast auf dem Album haben, was müssen die dafür tun?
Das ist immer so eine Sache. Also grundsätzlich sage ich immer, ich mache eigentlich Features nur bei Freunden oder Leuten, die ich halt wirklich kenne. Oder der Song überzeugt mich halt wirklich komplett 100%, dann natürlich auch. Also eigentlich steht und fällt es immer mit dem Song, ob mir das einfach persönlich zusagt oder ja, ich mich damit identifizieren kann, wo wir da beim Thema sind, dann auf jeden Fall.
Ihr habt eine Tour geplant für März, April 21. Mhm. Ich würde unter den aktuellen Gegebenheiten sagen 50-50, dass sie stattfindet.
Nein, wir sagen immer 80-20.
80 nicht?
Ich weiß es nicht. Also natürlich hoffe ich, dass die stattfindet, weil man schreibt ja auch irgendwie ein Album dafür, dass man es dann live spielen kann. Aber man weiß ja nie, was passiert. Man kann ja nur von heute auf morgen gucken und hoffen, dass sich da irgendwie was tut oder dass dann eine Lösung gefunden wird. Ja, wie du schon sagst, man weiß es nicht, was passiert, ne? Und es ist vielleicht 50-50, aber ich hoffe immer noch, dass das stattfindet.
Gibt es einen Plan B, wenn das nicht stattfinden kann?
Naja, Streaming-Konzert. Also wie bei allen, ja. Das ist ja das Einzige, was einem irgendwie übrig bleibt, ne? Ja, also ich meine, ist jetzt ein bisschen unromantischer, aber kann auch schon cool sein, so eine Streaming-Show.
Ja, definitiv. Also ich habe letztens eine gesehen, das war auch in einem Club, wo das Konzert hätte stattfinden können. Und der Club ist auch an den Einnahmen beteiligt worden, die dabei rumkamen, weil die auch gesagt haben, wir wollen auch dem Club was Gutes tun.
Ja, ja klar, sicher. Also da gibt's ja diverse Möglichkeiten. Und gerade wenn man dann nochmal den Clubs unter die Arme greifen kann oder generell die anderen so ein bisschen supporten kann, ist das natürlich eine schöne Sache. Aber klar, letzten Endes wollen alle wieder zu den konventionellen Live-Shows zurück, weil es eben nicht dasselbe ist. Dafür, dass es eine Notlösung ist, ist das cool, ist auch gut, aber es ist halt einfach nicht dasselbe.
Das stimmt. Wenn es klappen sollte, heißt es ja erstmal wieder etwas kleinere Clubs und kleinere Bühnen, aber dadurch auch eine größere Nähe zu den Fans und eine intimere Atmosphäre. Ist es auch was, wo du sagst, dass du dich da ein bisschen drauf freust?
Ja, absolut. Also ich meine, wo ich mich besonders drauf freue, muss ich einfach sagen, in den letzten Zügen, wo wir mit Eskimo-Shows gespielt haben, war es ja schon so, dass das für mich so schon unangenehm war, weil ich mich eben nicht mehr damit identifizieren konnte. Wo ich mich total drauf freue, ist halt einfach mal nach langer Zeit was performen zu können, wo du sagen kannst, das entspricht einfach 100% dir oder der Person, die du bist. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn man dann so eine Live-Show spielt. Es ist halt kein Kompromiss mehr. Und darauf freue ich mich halt besonders, einfach mal zu, ja, einfach das mal zu machen und mal zu wissen, wie das ist.
Welche Songs werden denn gespielt? Also ich sag mal, wenn man ein Album veröffentlicht hat, dann füllt man damit in den seltensten Fällen ein 90-Minuten Live-Set. Wird das Set noch aufgefüllt durch Nicht-Ghost-Kid-Songs?
Wir spielen alles auf halber Geschwindigkeit. Nein, man quatscht ja auch während der Songs und ich glaube, dass das reicht schon für ein Set. Vielleicht nimmt man noch ein, zwei Cover-Songs dazu oder was auch immer. Vielleicht gibt's ja bis dahin schon einen neuen Song, wer weiß. Vielleicht. Das hört sich jetzt so an, als wenn ich schon was im Petto habe. Ich habe überhaupt nichts im Petto. Aber ich freue mich schon auf Songwriting. Also das ist das, was als nächstes ansteht, wenn nach der Tour, nach der Showplanung.
Ist denn für deine internationalen Fans auch schon was in Planung, eine Tour, eine internationale Tour?
Also es sind ja zwei Russland-Dates noch dazu gekommen. Und ja, letzten Endes ist es ja in weltweit dieselbe Situation. Ne? Also aus Amerika zum Beispiel gibt's gerade auch tatsächlich großen Zuspruch, was mich sehr verwundert, weil ich das auch so noch nie hatte. Aber da ist es genauso. Also bevor man da wirklich mal vernünftig eine Tour planen könnte, muss ich erstmal die Situation entspannen. Also von daher international das Einzige, was jetzt ansteht, ist Russland.
Ghost Kid bist ja im Prinzip du selbst, aber es sieht so aus, als wenn sich deine momentanen Mitstreiter auch so ein bisschen als feste Mitglieder der Crew etablieren. Werden die uns noch ein bisschen erhalten bleiben?
Ja, das ist tendenziell Solo-Projekt mit einer festen Band. Also das auf jeden Fall.
Ich habe mir letztens den Fusecast angehört, wo du auch zu Gast gewesen bist. Große Hörempfehlung an dieser Stelle. Und da erzählst du, dass du eigentlich oder dass du ursprünglich Gitarrist warst, bist und dann zum Sänger wurdest. Man sieht dich in dem Video zu You and I auch Gitarre spielen. Wie wird es denn auf der Bühne aussehen? Wirst du da auch mal die Gitarre zur Hand nehmen?
Geplant ist das auf jeden Fall. Also vielleicht für vier Songs oder so. Also alles, wo man Gitarre spielen kann, das werde ich dann machen, wo es jetzt nicht da zwangsläufig erforderlich ist, wie ein Verrückter durch die Gegend zu springen, werde ich auch mal die Gitarre in die Hand nehmen.
Auf wie viel Liedern auf dem Album spielst du denn die Studiogitarre?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht mehr so genau. Oder beziehungsweise ist es so, dass das tatsächlich ein Großteil am Ende der Sky doch eingespielt hat, weil wir gemerkt haben, okay, gut, der Sky spielt nochmal 30 Nummern besser Gitarre als ich und deshalb hat er das meiste eingespielt. Wo ich es auf jeden Fall weiß, ist beim Stardefied. Den habe ich noch eingespielt. Ich glaube, partiell sind noch so ein paar Sachen von mir da drin. Also ich bin in der Lage, alle Songs zu spielen, aber da ging es dann natürlich im Studio darum, okay, nicht wer kann das jetzt spielen und wer spielt das jetzt, sondern wer macht das einfach am besten. Ne? Und ja, dementsprechend hat Sky Gitarre und Bass eingespielt.
Ja, mich hat das dann vor diesem Hintergrund auch ein bisschen gewundert, weil du ja mit sehr vielen Sängern auch zusammengearbeitet hast. Und ich habe mich dann gefragt, warum du nicht die Möglichkeit genutzt hast, bei einem Song einfach mal gar nicht zu singen, sondern nur die Gitarre zu spielen.
Nee. Das wäre dann ja schon irgendwie komisch, weiß ich auch nicht. Also, nee, so weit dann doch nicht.
Okay, also ist auch nichts, was du dir für die Zukunft mal vorstellen könntest.
Ja, nur Gitarre zu spielen, nee. Wenn die Stimme nicht da ist, ist es schon, glaube ich, was ganz, ganz anderes. So, dann identifiziert oder dann ist so dieses Identifikationsmerkmal einfach nicht da.
Gut. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Zwischen Bekanntwerden deines neuen Projektes bis zum Release lagen nur einige wenige Monate. Wie viel Material hast du im Vorfeld schon fertig gehabt?
Also ich habe eigentlich konstant geschrieben. Wie gesagt, von diesem Zeitpunkt an, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt einen Ausgleich für mich. Ich muss irgendwie die Birne freikriegen. Und da ging das halt los. Und das hat sich eigentlich auch irgendwie relativ subtil alles so runtergeschrieben, weil ich einfach auch viel zu erzählen hatte. Sowohl lyrisch als auch musikalisch, sage ich jetzt mal. Eigentlich, ja, also ich sag mal die Vorproduktion. Ich weiß gar nicht, wann die fertig war. Aber da standen schon relativ viele Songs in relativ kurzer Zeit. Und ich habe dann am Ende einfach alles nur noch mal so ein bisschen verfeinert und dann, wie gesagt, final noch mal alles neu aufgenommen.
Hat dir der Lockdown auch insofern in die Karten gespielt, dass viel Zeit für Aufnahmen und so weiter war und auch viele von den Musikern, mit denen du kooperiert hast, nicht auf Touren oder Festivals oder mit anderen Dingen beschäftigt waren?
Ich würde sagen, der Lockdown hat die Situation so ein bisschen entspannt, weil eigentlich wollte ich mit dem ganzen Kram eine Ecke früher raus und das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, okay, das allgemeine Verständnis ist jetzt da, dass sowieso nicht viel geht. Deshalb habe ich mir für einige Dinge einfach noch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
Wirst du denn deine Kontaktlinsen auf der Bühne dann auch tragen?
Das muss ich wahrscheinlich. Ich hoffe immer noch, ich finde welche, wodurch ich besser sehen kann.
Ich wollte gerade sagen, sonst siehst du ja die Fans auch gar nicht.
Nee, ich sehe vor allen Dingen auch nicht, wenn ich dann Gitarre spiele, was ich da überhaupt spiele. Und ob das dann, also ich muss da de facto im Prinzip eigentlich alles blind spielen. Das wird nochmal spaßig und wird auf jeden Fall, ja, interessant.
Pia ging jetzt vorhin schon mal einen Schritt zurück. Ich gehe zwei oder drei Schritte zurück an den Anfang des Jahres. Was waren denn deine Beweggründe, den Schritt weg von Eskimo Callboy hin zu deinem komplett eigenen Projekt zu gehen?
Also insgesamt die Beweggründe waren natürlich, wie gesagt, einmal diese Unzufriedenheit, womit eigentlich alles angefangen hat. Wahrscheinlich so ein bisschen auf die Frage abgezielt, warum habe ich nicht beides gemacht, vermute ich mal auch.
Ja.
Also ich habe, wie gesagt, gemerkt, okay, das eine ist zwar mein Job, aber das macht mich nicht mehr happy und das andere macht mich gerade sehr glücklich, ist aber halt einfach eine Sache, die man aufbauen muss. Letzten Endes war es aber so, dass mir das so viel bedeutet hat, dass ich gesagt habe, ey, ich mache entweder was ganz oder gar nicht. Und das war halt in diesem Fall, dass ich mich für das entschieden habe, was mir mehr bedeutet oder was mich letzten Endes, ja, am Ende wahrscheinlich mehr zufriedenstellen wird.
Also wurde dann Eskimo damals von einem Hobby zu einem Beruf?
Ein Stück weit schon. Oder beziehungsweise es hat sich zunehmender wie ein Job angefühlt. Weil klar, wenn du da irgendwelche Sachen performen musst, und ich meine, es hat ja, Musik generell hat ja auch immer viel mit Emotionen und Leidenschaft zu tun, und du dann da was machen musst, was du einfach nicht mehr fühlst, dann wird's, glaube ich, zwangsläufig irgendwann zu einer Art Job.
Wie wurde denn dein Ausstieg im Februar seitens der Fans, aber auch deiner Musikerkollegen aufgenommen?
Also seitens der Fans war es natürlich irgendwo ein Schock so ein Stück weit. Also die Band wusste das ja schon relativ früh, weil es natürlich irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt im letztes Jahr schon mal kommuniziert werden musste. Bei den Fans war es natürlich erstmal ein Aufschrei, klar. Ne, aber ich meine, ja, so ist es halt. Ich meine, letzten Endes bleibt dir am Ende des Tages nur übrig, so deinen Weg zu gehen, damit du vielleicht irgendwann happy bist. Also es war auf jeden Fall ein großer Schritt und ja, die Band hat es halt so aufgenommen, dass er gesagt hat, okay, wir haben uns das schon irgendwie ein Stück weit gedacht. Also bei den Fans, wie gesagt, war es natürlich erstmal ein Aufschrei. Aber ich glaube, mittlerweile stellt sich so dieser Zustand ein, dass halt beide Seiten einfach davon profitiert haben.
Also die Moral von der Geschichte, tut das, was euch glücklich macht.
Genau, so.
Man sieht auch bei ganz vielen Kommentaren unter den Videos, sowohl Eskimo Callboy als auch Ghost Kid, dass es zwei sehr, oder dass Eskimo Callboy mit Nico sehr gut funktionieren, dass die Fans damit sehr happy sind und dass sie auch Ghost Kid total gut finden. Also dass sie froh sind, jetzt zwei mehr oder weniger neue Bands zu haben, die sie sich anhören können und die beide auf eine unterschiedliche Art für sie klasse sind.
Ja, ja, klar. Also ich sag mal, für Eskimo war es wahrscheinlich dann auch nochmal diese Situation, dass diese alteingefahrenen Strukturen nochmal aufgebrochen wurden, was natürlich zwangsläufig mit einem neuen Sänger passiert. Und für mich war es einfach so, dass ich freie Bahn hatte und mein Ding machen konnte. Und ich glaube, das hat uns beiden gut getan.
Ja, und wie gesagt, die Fans hat es dann letztlich auch versöhnt, als dann Material rauskam von euch beiden.
Absolut.
Absolut. Bestes Beispiel war jetzt auch unmittelbar jetzt vor der Aufnahme, dass ich mit Jasmin geschrieben habe, liebe Grüße an dieser Stelle, dass wir eben eine Folge mit ihr aufnehmen und sie ist sehr großer Eskimo Callboy-Fan, aber hat auch direkt im selben Atemzug dann gesagt, dass sie von deiner neuen Platte sehr begeistert ist.
Das ist schön. Das freut mich.
Sushi, hast du denn vor 10 Jahren, als ihr mit Eskimo Callboy angefangen habt, mit solch einer Karriere gerechnet? Also, dass ihr dermaßen durch die Decke schießen werdet?
Nee, natürlich nicht. Ich meine, am Anfang fängt man ja an, Musik zu machen, weil man irgendwie mal ein Rockstar sein möchte, sag ich jetzt mal, ne? Und klar, jeder findet das natürlich geil oder fände es geil, wenn man damit auch seinen Unterhalt bestreiten kann, dass man nämlich nichts anderes mehr machen kann außer Musik. Und natürlich hat da jede Band Bock drauf, irgendwo so diesen Punkt zu erreichen. Aber klar, man rechnet natürlich überhaupt nicht damit, ne? Weil man fängt an, kleine Shows zu spielen und am Anfang ist natürlich alles auch noch nicht irgendwo professionell und so weiter. Und man entwickelt sich dann aber und auf einmal spielst du deine erste Tour irgendwo in Amerika oder sonst was und dann ist es halt wirklich schon so dieser Punkt, wo du sagst, ey, wow, okay, krass. Ich persönlich hätte nie damit gerechnet, dass wir diesen Punkt erreichen, weil es gibt ja so viele Bands da draußen und ich meine auch von, dir wird ja auch immer eingetrichtert in der Schule, mach mal lieber einen sicheren Job. So, guck, dass du eine Ausbildung machst und keiner sagt dir ja, okay, ey, gar kein Problem, mach das doch mal. Ich glaube, wir haben auch eine ganze Portion Glück gehabt. Wir haben auch sehr, sehr hart gearbeitet. Und ja, dass man diesen Punkt erreicht, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich.
Nee, definitiv nicht. Gerade von der Musik leben zu können. Also es gibt viele Bands, die von denen man denken würde, dass sie das können, aber die haben dann auch alle noch wenigstens einen Job nebenbei, den sie halbtags machen oder eben so, wie es zu der Tour passt, ne? Aber wirklich Vollzeitmusiker, Musikerin zu sein, das ist schwierig in unserem speziellen Genre jetzt.
Es ist, glaube ich, sogar noch anstrengender als in einem normalen Job, weil du bist natürlich mit Herz und Seele dabei, die ganze Zeit sowieso. Du hast sau viel zu tun, es gibt keine Krankenscheine, es gibt keine Wochenenden. Also man muss da schon wirklich sehr, sehr hart arbeiten, bis man dann einfach so einen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ey, jetzt funktioniert's.
Und je bekannter du wirst, umso mehr wirst du dann auch erkannt, also umso weniger Privatleben, sage ich jetzt mal, hast du ja dann auch irgendwann.
Ja, das ist auch noch so ein Punkt. Also man ist halt sehr, sehr vielen Einflüssen auch ausgesetzt, ne? Und da musst du schon gucken, wie du an bestimmten Stellen damit umgehst.
Okay, widmen wir uns wieder ernsten Themen.
Okay.
Wir haben ja schon festgestellt, dass wir altersmäßig nicht so weit auseinander sind. In der ersten Folge dieses Podcasts haben Marcel, unser anderer Podcastpartner Jakob und ich uns auch über die Musik unserer Kindheit und frühen Jugend unterhalten, das, was wir so gehört haben, und sind ziemlich schnell beim Eurodance gelandet, den wir auch heute noch sehr abfeiern. Wie sieht es denn bei dir aus mit Eurodance?
Gott, was war denn jetzt nochmal so ein Künstler, der
DJ Bobo.
DJ Bobo.
Okay.
Boah. Dr.
Oder
Alba.
Captain Jack.
Hathaway.
Ja, im Prinzip alles, was auf der Bravo-Hits war, ne?
Ja, genau.
Außer die anderen.
Alles, was die Schlümpfe auf Techno ist cool gecovert haben.
Richtig.
Oh, die Schlümpfe. Oh Gott, das war meine erste Platte, ne? Also, ich hatte die Schlümpfe Clip Club.
Oh, stark, ja.
Ja, Aber ich wollte immer das Album haben, nur ich habe es nie gekriegt. Ja, krass. Ich bin froh, dass es aus meinem Leben verschwunden ist. Nein, Quatsch. Nee, ist schon lustig auf jeden Fall. Aber Eurodance, also ich habe jetzt keine Eurodance-Vergangenheit. Aber das Bravo-Hits war eigentlich echt so ein Ding damals, ne?
Mhm.
Das hat man gepumpt in seinem Discman. Gab's da schon Discman? Nee, ne?
Ja, da kamen gerade die Discmans, genau.
Okay. Abgefahren.
Ja, Bravo-Hits war ganz groß. Und dann kam Korn.
Ne, bei mir waren es, glaube ich, Guano Apes.
Okay.
Und Him. Him war auch mal auf einer Bravo-Hits. Right Here in My Arms, das weiß ich noch, ja.
Das passt. Kuschelrock gab es doch da auch irgendwie noch, ne?
Oh, Kuschelrock, da wurde ich immer von meinen Eltern mitgequält, als ich noch klein war und im Auto saß und mich nicht wehren konnte. Und Udo Jürgens. Ich kann jeden Song von Udo Jürgens mitsingen.
Das kriege ich auch hin. Wundert mich ein bisschen, weil meine Freundin Kiki irgendwann mal gesagt hat, für sie klingen Eskimo Callboy wie eine Mischung aus Metal und Eurodance. Und sie glaubt, dass ich es deswegen mag.
Na, das stimmt. Also ich würd sagen, dass das passt eigentlich schon. Sagen wir mal, wie es ist. Also es war ja auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt versucht haben, die Geschmacklosigkeit zu vermeiden. Und ich würde sagen, das passt schon, ja. Also in den Anfängen von Eskimo war es definitiv ein bisschen Eurodance-mäßig, stimmt. Wir waren ja auch hier in Nesaya Scooter, das war ja auch mal eine ganze Zeit lang unser Live-Intro. Ne, ist schon okay, das passt schon.
Lieber Sushi, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt uns auf folgenden Plattformen hören. Natürlich auch auf unserer Startseite von powermetal.de, aber auch auf Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast und Google Podcast sind wir jetzt zu finden und freuen uns natürlich auch auf viel, viel Feedback von euch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss zusammen. Ciao.